Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und am kommenden Wochenende startet die Formel 1 in Singapur. Es wird ein extrem aufregendes Rennwochenende, denn es wird sich vielleicht herauskristallisieren, ob es tatsächlich noch ein Dreikampf um die WM werden kann oder nicht. Max Verstappen, der hat aber ganz andere Schlagzeilen geschrieben. Am vergangenen Wochenende war er zu Gast auf der Nürburgring-Nordschleife und war bei der Nürburgring-Langstreckenserie nicht nur unterwegs, sondern hat direkt mal gewonnen im Ferrari, im GT3. Und das war etwas, das viele begeistert hat und uns mal so ein bisschen Food for Thought gegeben hat, darüber zu sprechen, wie es denn wäre, wenn noch mehr Formel-1-Fahrer vielleicht Gastspiele machen würden irgendwo und was vielleicht hinderlich ist und was nötig wäre, um das zu ermöglichen. Wir, das sind natürlich mein allergrößter Zuckerschatz, der Dennis Lewandowski. Der ist auch wieder da. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Und alles andere als Sugar-Free, bin auch ich, Kevin Scheuren. Was soll ich tun? Ich fröne dem Zucker extrem gerne. Zucker war das am Wochenende ja auch, Dennis, ne? Was Max Verstappen da abgerissen hat auf der Nürburgring-Nordschleife. Es war ja eigentlich klar, wenn er kommt, dann kommt er, um zu gewinnen. Ja, Platz 3 in der Qualifikation, dann in Kurve 1 schon im Grunde auf Platz 1 gewesen und am Ende das Ganze wunderbar kontrolliert mit seinem Teamkollegen Chris Lalem zusammen. Und Max Verstappen wirkte auf mich wie so ein kleiner Junge im Süßigkeitenladen, als er dann nach dem Rennen ausgestiegen ist, die Interviews gegeben hat. Alles ein bisschen lockerer als in der Formel 1. Ich fand, das stand dem extrem gut.
Definitiv. Also einmal hat Max Verstappen, glaube ich, jetzt auch auf doch großer Bühne gezeigt, dass er ein Racer par excellence ist. Hat da eben mit einem komplett anderen Auto, komplett anderen Fahrzeugtypen auf einer Strecke, die so in der Formel-1-Welt gar nicht vorkommt, dieses Rennen gewonnen mit seinem Teamkollegen. Auch das, was du sagst in den Interviews, er wirkte locker, er lachte. Es war einfach nicht dieser, manchmal doch ein bisschen zu verbissene Max Verstappen, den wir aus der Formel 1 kennen. Und man hat einfach gemerkt, der war aus Spaß da. Der war jetzt nicht da irgendwie, um Geld zu verdienen, nicht da, um irgendwelche Sponsoren glücklich zu machen. Er war einfach da für sich, für sein persönliches Herzensprojekt. Und dann auch noch gemeinsam mit Chris Lalham, einem Sim-Racing-Fahrer, den er aus dem Sim-Racing kennt, mit dem er Sim-Racing betreibt, und das auf die wirkliche Strecke zu bringen, auf die Nordschleife, und dann noch mit einem Sieg zu krönen. Also das war Wahnsinn. Das ist so eine Geschichte, so eine Feel-Good, wir reden da ja immer von, Feel-Good-Geschichte, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich bin sehr gespannt, wenn Max Verstappen, und Dr. Helmut Marko hat es ja gesagt, 2026 steht, planerisch zumindest auf dem Terminkalender von Max Verstappen, das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Da bin ich wahnsinnig gespannt, mit wem er da fährt, wie das Ganze ablaufen wird. Und auch, das muss man bei aller Fairness natürlich sagen, wie es dann aussieht, wenn auch die ganz, ganz großen GT3-Kaliber wie ein Kevin Estre und viele andere, die Van der Linde-Brüder, die da dann sich dort die Klinke in die Hand geben, wie Max Verstappen sich da schlägt. Ich bin davon überzeugt, er wird das sehr gut machen. Und das soll jetzt absolut nicht schmälern. Aber dann haben wir auch noch mal vielleicht eine ganz andere Stufe, ganz andere Zweikämpfe. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, also Kevin Estre gegen Max Verstappen auf der Nordschleife, das Duell, das würde ich gerne sehen. Und es bietet natürlich auch vielen Formel-1-Fans die Möglichkeit, sich mit dieser Serie zu befassen, die ich persönlich wirklich wunderbar finde, die auch abseits der großen Klassen, ich denke da an mein Herzensprojekt, und da gehen ganz liebe Grüße an Oliver Kriese raus, Ollis Garage Racing mit dem Dacia, so kleine Teams, was dann auch Spaß macht, und eben die GT3-Autos. Also eine tolle Serie. Max Verstappen hat, glaube ich, Werbung für die Serie, aber am wichtigsten für sich gemacht. Und es bleibt dabei, Kevin, wir werden ja häufig dafür kritisiert, aber Max Verstappen hat da wieder mal gezeigt, er ist einer der Größten, die dieser Sport, der Motorsport im Allgemeinen, und jetzt können wir das so sagen, weil es ist jetzt nicht mehr nur Formel 1, sondern der Motorsport je hervorgebracht hat, denn das so zu schaffen, das traue ich wirklich wenigen zu. Das hat ein Fernando Alonso mit den Le Mans Autos geschafft und jetzt Max Verstappen mit dem GT3. Und es ist der erste Ferrari-Sieg in diesem Jahr, eingefahren durch Max Verstappen. Also von daher, Spaß beiseite, aber tolle Geschichte. Ich war wirklich begeistert.
Ja, Frank Stippler, eine lebende Legende auf der Nordschleife, hat ja auch ein, wie ich finde, großartiges Interview nach dem Rennen gegeben. Hat natürlich erstmal erzählt, dass er sich auf sich konzentriert hat und jetzt wenig mit Max zu tun hatte. Aber er hat auch nochmal klargestellt, da war der beste Autofahrer der Welt auf der Strecke. Ne? Und auch wenn es immer Diskussionen um die Rundenzeiten gibt, da müssen sich andere eher hinterfragen, warum sie da nicht hinkommen. In der Formel 1 tun das nämlich auch viele, warum sie nicht an Max Verstappen rankommen. Und ich finde, wenn einer wie Frank Stippler das sagt, dann hat das Gewicht. Weil das zeigt, und du hast es gesagt, es gab nämlich so ein bisschen Kritik auch daran, dass eben viele der GT3, der Besten, die in der GT3-Serie, in der GT3-Klasse eigentlich unterwegs sind, in Fuji waren zum Beispiel, bei der WEC, und nicht bei diesem Barbarossa-Preis teilgenommen haben. Aber Ich halte da dagegen. Ich glaube, wenn man sieht, was für eine Aufmerksamkeit das generiert hat und was das auch bedeutet, dass du als amtierender Formel-1-Weltmeister, der sich ja eventuell noch in einem WM-Kampf befindet, sich entscheidet, dahin zu kommen. Ich denke, dann ist da viel mehr mitgetan, als wenn man jetzt sagt, ja, aber. Ne? Und dass er dieses Ding dann auch geholt hat, hat man auch in den Google Trends gesehen. Ich habe mich da mal so ein bisschen informiert, mal zu gucken, was das so gemacht hat mit den Google-Aufrufen für verschiedene Suchbegriffe. Zum Beispiel Max Verstappen NLS, Max Verstappen Nordschleife, Nordschleife NLS, Nürburgring. So, und von Woche über Woche gab es quasi Sprünge von 300% in den Aufrufen, in den Suchanfragen auf Google in Deutschland im Vergleich zu der Woche davor ohne Max Verstappen. Ja, wir haben hier auch teilweise auch Max Verstappen NLS zum Beispiel, ähnliche Suchanfragen, 1050% Zuwachs. Ja, also das muss man sich mal überlegen, was für einen Wert ein Max Verstappen dann auch mitbringt für so ein Rennen. Und deswegen glaube ich, sollte man natürlich einerseits sportlich sagen, ja, aber die große Konkurrenz hat gefehlt, aber andererseits ein Formel-1-Rennfahrer, ein Formel-1-Weltmeister macht das und bringt so jede Menge Augen und jede Menge Besucher an die Nürburgring-Nordschleife. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird, ob er wirklich am 24-Stunden-Rennen teilnehmen wird. Er hat das ja dann am Wochenende ein bisschen offener gelassen. Es geht ja auch darum, wie steht Red Bull nächstes Jahr da? Ist man in einem wirklich schon von Anfang an WM-Kampf zu finden? Ich glaube, dann wird das schwieriger. Aber der Wunsch ist da, der Plan ist da und vielleicht klappt das ja auch. Und vielleicht kann das ja auch eine Blaupause sein für weitere Formel-1-Fahrer, Dennis, solche Gastspiele zu machen. Sei es hier an der Nordschleife in der NLS, sei es aber auch in der WEC, die 24 Stunden von Le Mans, verschiedene andere große Rennen, die dort stattfinden, als Gaststarter dabei zu sein. Die Indy 500, ja, das wird ein bisschen schwieriger, weil da gibt es ja einen Terminclash mit dem großen Preis von Kanada zum Beispiel nächstes Jahr. Also das wird eher nicht möglich sein. Aber ich finde es eigentlich schön zu sehen, dass wir Formel-1-Fahrer im derzeitigen Feld haben, die durchaus Interesse haben, solche Abenteuer auch einzugehen. Und das spricht auch für die Generation, die wir aktuell haben. Man darf ja nicht vergessen, das war früher eigentlich ziemlich normal, ja, dass Formel-1-Fahrer auch Gaststarts hatten in anderen Serien und dort auch mal unterwegs waren, auch innerhalb einer Formel-1-Saison. Jetzt haben wir natürlich 24 Rennen, sehr viele Termine drumherum. Deswegen ist es eigentlich ungleich schwieriger, solche Gaststarts wirklich zu machen. Aber glaubst du, dass jetzt sowas, was der Max gemacht hat, bei anderen Fahrern auch so Nachdenken auslösen kann? Ja, das könnte ich doch eigentlich mal machen, wenn der Terminplan es hergibt.
Ich fände es persönlich wirklich schön, weil ich glaube, es ist auch für Fans immer ein Erlebnis, da vielleicht auch einen Formel-1-Fahrer in einem anderen Umfeld zu sehen, in einem nahbareren Umfeld, was aber natürlich schwer wird. Einerseits, du sprichst es an, 24 Rennen, da musst du, so wie Max Verstappen, schon echt Bock drauf haben. Da musst du sagen dazu, da will ich meine Freizeit mit verbringen. Und der andere Punkt ist natürlich, ja, es kreiert natürlich auch eine gewisse, ja, ich sag mal Fallhöhe, weil du als Formel-1-Fahrer dich natürlich bei so einem Event, je nachdem wie es läuft, auch ja vielleicht nicht ganz mit Ruhm bekleckern kannst. Es kann natürlich irgendwie passieren, dass du da gar nicht zurechtkommst und man, wer weiß, wie die Stimmen dann sind. Wobei ich glaube, die da am Lenkrad drehen, die sind alle gut. Aber eben, das ist ja auch der Punkt, die Leute, die in diesen Klassen fahren, die verstehen ihr Handwerk von der Pike auf. Du hast gerade einen Frank Stippler erwähnt. Wir haben gerade noch andere Namen reingeworfen. Das ist natürlich auch ein Kaliber. Die wissen genau, wie man GT3-Fahrzeuge bewegt. Die kennen die Nordschleife in- und auswendig. Ja, Le Mans ist natürlich, glaube ich, so ein Ding, da sehe ich die meisten. Also ich glaube, Le Mans ist das, was viele anzieht, weil es auch so ein klein wenig mehr Prunk hat. Die Nordschleife ist, glaube ich, schon so ein Liebhaberding. Also das ist so wie für Max Verstappen, der beim Simracing diese Strecke kennt, die Herausforderungen liebt. Das ist, glaube ich, so ein Ding für Max Verstappen. Da würde ich auch tatsächlich ehrlicherweise gar keinen Formel-1-Fahrer ansonsten sehen, außer ihn. Nicht mal ein Fernando Alonso, der ja auch eigentlich bekannt dafür ist, mal ein bisschen was auszuprobieren. Aber Le Mans, das würde ich mir wünschen. Vielleicht, das ist ja das Tolle, wir haben ja einige Formel-1-Teams, die ja auch Teams in der WEC haben. Also wir haben ja Alpine, die übrigens am Wochenende in der WEC gewonnen haben, den ersten Sieg. Hat mich sehr gefreut. Leider jetzt nicht für das Auto von Mick Schumacher, aber trotzdem Alpinsieg, auf jeden Fall tolle Sache. Wir haben Ferrari und ja, Aston Martin natürlich auch. Und wer weiß, vielleicht bietet sich es auch irgendwann mal an, dass man dann sagt, man schickt vielleicht mal einen Fahrerkader und das hätte ja auch einen enormen Werbewert. Also wenn jetzt zum Beispiel Aston Martin plötzlich einen Fernando Alonso da ins Rennen schickt, vielleicht noch gepaart mit, ich träume jetzt mal ganz extrem, aber mit Lance Stroll und Felipe Drugovic zum Beispiel oder Alpine schickt plötzlich Gasly, ja, wen auch immer als zweiten Fahrer, Jack Doon, Paul Aaron oder Colapinto, Mick Schumacher vielleicht noch dazu. Wie gesagt, ist jetzt ganz plakativ und träumerisch, aber da könntest du auch einen enormen Wert für die Marke, den die Marke auch mitnehmen kann und den Fahrern diesen Spaß gönnen. Also Le Mans ist wirklich das, wo ich am meisten das Gefühl habe, dass da mal was passiert und auch noch immer mein großer Traum, Max Verstappen und Fernando Alonso in einem Auto in Le Mans. Das wäre so das, wo ich sagen würde, das wäre nochmal ein richtiges Highlight. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt auch einige Fahrer, die da kein Interesse dran haben. Da fällt mir jetzt direkt Lewis Hamilton ein, dem ich dann jetzt auch nichts absprechen möchte, aber von dem ich einfach das Gefühl hatte, der lebt die Formel 1, für den ist die Formel 1 das Höchste und alles drumherum ist jetzt einfach nicht interessant genug und der hat ja auch Termine ohne Ende, wahrscheinlich auch wenig Freizeit. Lance Stroll, ehrlicherweise, auch wenn ich ihn gerade mal genannt habe, sehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht so. Aber ein paar wird es geben und vielleicht hat Max Verstappen da so ein bisschen ja, den Knoten platzen lassen für diese Geschichte.
Da ist er wieder, der geplatzte Knoten. Naja, ich würde mir das auch wünschen. Ich würde mir das auch wünschen, dass noch mehr Fahrer die Möglichkeit bekommen. Ich glaube, was dafür passieren muss, und das ist ziemlich offensichtlich, ist, dass dieser Kalender viel zu aufgebläht ist. Ne? Also im Grunde ist klar, der Kalender ist fast zu groß für solche Spielereien. Aber man sieht, dass die Möglichkeit besteht, wenn das Commitment bei den Fahrern da ist. Ne? Und deswegen hoffen wir doch, dass ein paar Fahrer dem nachkommen. Ich finde es schön, dass Max an die Nordschleife gekommen ist. Ich finde es schön, dass er der NLS auch diese Aufmerksamkeit gegeben hat. Und ich finde es auch schön, dass er sich ja gewohnt unprätentiös gezeigt hat. Und ja, klar, er hat andere Sicherheitsvorkehrungen und sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Aber ich denke, das ist in Ordnung, weil das, was er mehr mitbringt, das wird auch hinten raus helfen. Ne? Und ich hoffe, dass er nächstes Jahr bei den 24 Stunden dabei ist, weil ich glaube, das könnte ein richtiges Spektakel werden. Und spektakulär könnte es auch für Mick Schumacher werden. Wir sprechen jetzt einfach nochmal kurz über ihn, leider nicht im Kontext der Formel 1, aber wenn wir darüber reden, dass ehemalige Formel 1-Fahrer auch den Weg über den großen Teich gehen, in die Indycar-Serie und da ihre Erfolge feiern können. Wir haben es zuletzt ja auch gesehen, Marcus Ericsson zum Beispiel, der das Indy 500 gewinnen konnte, Takuma Sato, der das Indy 500 mehrfach gewinnen konnte, die auch eine gute Rolle spielen im Kampf um die Meisterschaften. Verschiedene Fahrer auch aus den Junior-Kategorien, die dann rübergegangen sind, weil sie gemerkt haben, in der Formel 1 wird das nichts für mich, sei es ein Armstrong, sei es ein Callum Ilott. Und jetzt könnte Mick Schumacher der Nächste sein, denn wie letzte Woche bekannt wurde, wird Michael Schumacher mit Rahal Letterman-Lanigan am Indianapolis Motor Speedway testen, und zwar ein IndyCar testen, und das am 13. Oktober auf dem Road Course, also nicht auf dem Oval, sondern auf dem Road Course. Das spricht für mich sogar dafür, dass sich Mick offensichtlich ernsthaft damit beschäftigt, IndyCar zu fahren, weil klar, du kannst ja mal einen Oval-Test machen, ne, wenn du mal so ein bisschen Thrill haben möchtest und gucken möchtest, ob vielleicht sowas wie Indy 500 was für dich sind. Aber für Mick Schumacher, der gerade in den USA, glaube ich, einen hohen Werbewert mitbringt, vielleicht sogar auf eine andere Art und Weise mehr als in Deutschland, einen anderen Werbewert, ein bisschen gelöster von Michael, hier natürlich sehr mit Michael in Verbindung gebracht, hat ja auch einen YouTube-Kanal, der auf Englisch ganz gut läuft, muss man sagen, wo er sich ein bisschen von der privateren Seite zeigt. Das wünsche ich mir ja von ihm, ne? Diese Initiativen zu ergreifen und zu sagen, hey, okay, wenn ich schon nicht Formel 1 fahren kann, dann fahre ich das nächstbeste sozusagen. Das ist einerseits in Europa und in der Welt natürlich die WEC in der Langstrecke. Aber sich die Indycars mal anzugucken und das mal zu fahren und mal zu schauen, hey, ist das vielleicht was für mich? Er kann ja auch theoretisch dort fahren und nur die Road Courses fahren und gar nicht mal die Ovals machen. Das haben ja auch schon andere vor ihm gemacht, die aus der Formel 1 gekommen sind. Romain Grosjean zum Beispiel zu Beginn seiner Indycar-Zeit hat es ja später dann doch ins Oval sich getraut. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, Dennis, ja, geile Idee und ich hoffe, das funktioniert. Also ich würde Mick Schumacher unheimlich gern in der Indycar sehen.
Würde ich auch tatsächlich. Also ich muss zugeben, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, weil ich mir, vielleicht hängt aber auch diese eben alte Michael Schumacher-Aussage, der ja mal gesagt hat, dass er da die Indycar nicht fahren würde und auch wegen den Ovalen da sein Problem mit hat, noch nach. Ich kann es mir derzeit tatsächlich irgendwie nicht vorstellen. Also in meinem Kopf sehe ich noch nicht Mick Schumacher in Indycars. Es wäre aber ultra, ultra spannend, weil noch mehr als in der WEC hat er da die Möglichkeit, dann wirklich ab vom Namen Schumacher, ab von seinem Vater, sich was aufzubauen. Im Langstreckensport hat er das, wie ich finde, echt gut gemacht. Aber er ist dann natürlich immer einer von dreien. Das heißt, klar, die mediale Aufmerksamkeit, das merke ich auch, weil ich mich jetzt zum Beispiel auch mit der WEC beschäftige und dann auch mit dem Alpine-Team, die liegt natürlich auch an ihm. Also es wird meistens als das Schumacher-Auto bezeichnet, sein Auto. Aber er ist einer von dreien. Also, und in der Indycar wäre er Mick Schumacher alleine in einem, in einem Formel-Auto auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und die Indycar ist eine ultra spannende Meisterschaft mit, wie ich finde, tollen, tollen Strecken. Also einige meiner absoluten Lieblingsstrecken liegen tatsächlich in Amerika. Zum Beispiel Laguna Seca. Absoluter, ich weiß nicht, das hat mich seit der Kindheit an fasziniert, seit ich dieses Überholmanöver von Zanardi da gesehen habe im Corkscrew. Seitdem liebe ich diese Strecke und das fände ich wirklich gut. Mick könnte da eben, wie gesagt, Formelautos fahren. Er könnte sich selber auch als einzelner Fahrer positionieren in einer ja doch sehr spannenden Weltmeisterschaft mitmachen und vielleicht auch dafür sorgen. Und das habe ich jetzt auch viel gemerkt, Kevin, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal gucken bei unseren Freunden von Formel1.de da in unserer Gruppe. Da haben wir zum Beispiel mit Ben Liebig richtige Indycar-Fanatiker. Also die Indycar, die löst was aus bei den Leuten. Und es wäre auch schön, wenn Mick Schumacher vielleicht dafür sorgen kann, dass noch mehr Leute diese tolle Rennserie bekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, und das würde ich mir auch wünschen, dass die Kollegen von Sky Deutschland dann auch Gas geben bei der Übertragung. Die wird ja schon übertragen, meistens aber mit Originalkommentar oder ohne Kommentar, glaube ich. Vielleicht das auch ein bisschen dann zu promoten und dass die Indycar vielleicht auch den Respekt in Deutschland bekommt, der eben dieser Indycar-Serie gebührt. Denn das geht auch relativ oft unter. Ich glaube, das wäre eine schöne Win-Win-Situation. Aber ich bin da noch sehr verhalten optimistisch. Aber wenn es passieren sollte, wäre es, glaube ich, ein Knaller. Und da muss ich sagen, würde ich auch wieder noch mehr Indycar gucken. Ich versuche es jetzt schon immer mal, wenn es klappt. Aber ich glaube, der Mick, der wird selbst mich so ein bisschen treiben, da öfter einzuschalten. Oder wie sieht es da bei dir aus auch?
Ja, also wenn Mick Schumacher dort fahren würde, dann würde ich häufiger einschalten. Muss ich schon zugeben, weil ich glaube, dann haben wir noch mal einen Hook mehr im Fahrerfeld, wo wir auch als deutsche Fans sagen können und ja, vielleicht widerspricht sich das ein bisschen mit dem, was man sagt zur Formel 1, aber ich glaube, in dem Fall wäre das wirklich so, dass das ein Pull-Faktor wäre für Fans, sich die Indycar-Serie anzugucken, gerade in Deutschland, weil Mick hat ja auch viele Fans gebracht, als er Formel 1 gefahren ist. Er war halt in keinem erfolgreichen Formel 1-Team und das war hinten raus dann eher negativ. Aber wenn er da gut ins Rollen kommt, und ich glaube, wenn ich das in unseren Diskussionen in unserem Telegram-Kanal Starting Grid Fans mitbekommen habe zum Beispiel oder auch in unserem Facebook-Channel, der Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans oder auch in unserem Starting Grid Discord, also überall da, wo es die Starting Grid Community gibt, dann gibt es da aktuell eigentlich kein freies Cockpit so gesehen. Aber vielleicht, wenn er sich bei diesem Test richtig gut anschlägt, dann findet man ein Cockpit für ihn. Und das wäre mein großer Wunsch. Und ich weiß, wir haben auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, die Indycar-Serie sehr, sehr, sehr eng verfolgen und viel, viel mehr darüber wissen als wir. Vielleicht müssen wir die dann auch mal einladen hier in den Podcast, um mal so ein bisschen darüber zu sprechen, Was ist die Indycar-Serie eigentlich, worauf müssen wir achten. Also da kommen wir dann gerne auf euch zu, wenn ihr Bock habt, da mit uns drüber zu reden, hier bei uns auch im Podcast. Jetzt haben wir eine kurze Pause und dann reden wir über den großen Preis von Singapur. Der steht am kommenden Wochenende an und alles schaut natürlich auch da wieder auf Max Verstappen. Aber nicht nur auf ihn, sondern auch auf die beiden McLaren, die nach dem Debakel von Baku hoffen, dass es wieder nach vorne geht und Max Verstappen eben nicht näher rankommt und aus dem Zweikampf nicht ein Dreikampf wird. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren mit der Vorschau auf den großen Preis von Singapur. Das Original F1 Night Race, wenn man so will. In den Straßenschluchten der Metropole schlängeln sich in schwülheißen Temperaturen die Fahrer durch die Gassen und wollen zwei Sachen verhindern, nämlich einzuschlagen und schlechter zu sein als der Konkurrent. Wenn das am besten gelingen wird am Wochenende, wir werden das beobachten. Ihr könnt das natürlich auch tun. Wir werden euch später noch sagen, wann welche Session stattfindet. Aber wenn wir nach ganz vorne gucken, Dennis, ist die große Frage nach dem Rennen in Baku. Wie schlägt McLaren zurück? Es war wirklich, wirklich eine Blamage, die das Team dort erfahren hat. Oscar Piastri hat von den Redakteuren von Formel1.de, von den Leserinnen und Lesern von Formel1.de und von Marc Surer die Note 6 bekommen aufgrund einer wirklich schlechten Wochenendleistung. Und auch Lando Norris, muss man sagen, hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Das haben wir ja letzte Woche hier besprochen. Trotzdem, glaube ich, gehen sie grundsätzlich als Favorit in dieses Wochenende. Denn die Strecke in Singapur, die taugt dem McLaren. Und ich bin mir auch sicher, dass die beiden ein ganz anderes Gesicht zeigen werden. Jetzt müssen wir nochmal das teaminterne Duell bewerten, Dennis. Lando Norris kommt mit 25 Punkten Rückstand jetzt. Das heißt, ein Nuller von Oscar Piastri, ein Sieg von Lando Norris. Und schon wäre er wieder auf Platz 1. Wir werden ja mal so ein bisschen dafür diskreditiert und ich kann diese Kritik auch nachvollziehen. Warum redet ihr darüber, dass Max Verstappen in den Dreikampf einsteigt, während doch Lando Norris jetzt eigentlich die beste Position hat, Oscar Piastri einzuholen? Ich finde, diese Frage, die kann man eigentlich genau so offen beantworten, wie sie gestellt ist, weil ich glaube, das Bild von Lando Norris aktuell extrem verzerrt ist, weil man nicht das Gefühl hat, dass Lando Norris jetzt so nah dran ist, dass der jetzt den Stich landen wird und Oscar Piastri von Platz 1 verdrängt. Was natürlich ein Stück weit auch an Lando Norris selbst liegt, aber auch an der Dynamik, die McLaren aufgebaut hat, um dieses WM-Duell, Fragezeichen, WM-Kampf, noch größeres Fragezeichen, wie viel das auch immer ist. Aber ja, eigentlich stimmt es ja, ne? Lando Norris geht jetzt mit einer in Anführungsstrichen besseren Position in dieses Rennwochenende in Singapur, weil der Punkteabstand, auch wenn er nicht die Punktzahl abgeknabbert hat, die er wahrscheinlich hätte abknabbern wollen, doch ein bisschen reduziert hat.
Ja und nein. Das wollte ich immer schon mal sagen. Ein Punkt, den sehe ich halt bei Lando Norris, beziehungsweise rein hypothetisch jetzt gesprochen, sollte es irgendwie wieder schieflaufen in Singapur und Max Verstappen würde wirklich vielleicht gewinnen und die McLaren holen nur ein paar Punkte, spiegeln wir jetzt mal einfach das letzte Rennergebnis so von der Art und Weise her und dann noch den Punkt, dass Piastri aber nicht so allzu viel Abstand auf Lando Norris einbüßen würde oder gleichbleibend oder vielleicht noch ein paar Pünktchen gewinnen kann, dann wären wir irgendwann in einer Situation, wo McLaren dann sagen muss, Leute, dieser Max Verstappen kommt jetzt von hinten und wir müssen jetzt ein pushen und wir müssen einen fallen lassen. Und das wäre in dem Fall Lando Norris. Deshalb, es ist eine kleine, kleine Wahrscheinlichkeit. Also ich will da jetzt auch nichts größer machen, als es ist, bevor, weil da verstehe ich dann auch, dass man das kritisch sieht. Das ist erstmal rein hypothetisch, dass ein Max Verstappen vielleicht wieder eingreifen könnte. Vielleicht ist das nach Singapur auch alles wieder Geschichte und wir sprechen eben über die Papaya Rules und den WM-Kampf. Aber diese kleine Hypothese könnte Lando Norris gefährlich werden, weil dann muss McLaren irgendwann sagen, hör zu, jetzt muss einer hier den verdammten Titel einfahren. Und das ist dann im schlimmsten Fall der, der eben die mehr Punkte hat. Das wäre Stand jetzt noch Piastri. Das ist die Geschichte, die ich für Lando Norris noch potenziell gefährlich sehen kann. Der andere Punkt ist, Piastri hatte jetzt ein desaströses Wochenende, ein wirklich desaströses Wochenende, hat das erste Mal wirklich extrem Nerven gezeigt. Es ist jetzt nicht so, dass Piastri das noch nie hatte, hat aber jetzt das erste Mal extrem Nerven gezeigt. Und Lando Norris, ja, er konnte es jetzt nicht ausnutzen, das muss man auch ganz klar sagen, aber wer weiß, was das in Piastri ausgelöst hat. Wir haben immer davon gesprochen, Oscar Piastri, der Eismann, haben wir gesagt am Anfang, der vielleicht der legitime Nachfolger von Kimi Räikkönen und das ist er nicht. Das können wir jetzt, glaube ich, nach bisherigem Standpunkt sagen. Er ist immer noch ein verdammt guter Formel-1-Fahrer. Er ist immer noch für sein Alter, für seine Dienstjahre in Anführungszeichen verdammt weit und verdammt gut entwickelt und pfeilschnell. Aber die Frage ist, wie entwickelt sich das? Und wenn Lando Norris jetzt wieder anknabbert, wieder ein paar Punkte wegbeißt oder vielleicht sogar ein paar mehr, weil irgendwas passiert, Singapur, Stadtkurs, da kann das ganz schnell in die Hose gehen. Und gerade wenn du da nicht 100% vom Kopf her da bist, vielleicht die ersten Selbstzweifel kommen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Piastri da vielleicht nochmal ein Desaster erlebt. Also es ist alles möglich. Wir haben so viele Konstellationen. Die einzige, die ich, die einzige Frage eigentlich ist, wie moderiert McLaren die verschiedenen Möglichkeiten? Wie gesagt, wie geht man damit um, wenn Verstappen näher kommt? Wie geht man damit um, wenn ein Lando Norris jetzt Piastri sehr nahe kommt? Und vor allen Dingen, was macht man, wenn Piastri sich jetzt irgendwann vielleicht doch absetzt, weil er jetzt ein paar Pünktchen wieder mehr holt in den nächsten 2-3 Rennen? Sagt man dann irgendwann jetzt Klappe zu und wir einigen uns auf den einen und machen das Ganze, oder lässt man es dann offen eskalieren und es offen fahren? Viel wird ja auch von der Konstrukteurswerbung abhängen. Also es gibt so viele Punkte, und das Einzige, was mich ein bisschen traurig macht an der ganzen Geschichte, bisher hat uns dieser WM-Kampf eigentlich immer enttäuscht. Also alles, was wir uns irgendwie vorgestellt haben, was wir uns gewünscht haben, ist ja genauso nicht passiert. Und deshalb muss ich sagen, ich habe diese ganzen Hypothesen im Kopf. Deine, wie gesagt, wenn Max Verstappen Singapur gewinnt, die finde ich ultra spannend. Ich bin ich will jetzt nicht schon wieder gespannt sagen, aber doch, ich bin gespannt, was passieren würde, wenn Max es schafft. Aber bisher habe ich auch irgendwie jetzt in meinem Kopf, bisher war es ja so langweilig und also in Anführungszeichen, und der WM-Kampf war nie das, was man sich erhofft hat. Mal gucken. Aber der Knall kann kommen. Wer weiß.
Ja, ich habe das ja auch mal in eine Umfrage gestellt hier bei Spotify. Da kann man ja Umfragen stellen. Da könnt ihr übrigens auch kommentieren. Also wenn ihr irgendwas habt zur Ausgabe, gerne bei Spotify in die Kommentare schreiben. Unter unsere Social-Media-Kanäle sind alle verlinkt in den Shownotes. Kann Max Verstappen nochmal in den WM-Kampf eingreifen? 41% sagen nein, auch nicht mit Sieg in Singapur. 40% sagen ja, wenn er in Singapur gewinnt. 15% sagen ja, auch wenn er in Singapur nicht gewinnt. Und 3% sagen nein, auf gar keinen Fall. Ja, muss man mal sagen, also insbesondere wenn es um Singapur geht, sind bei Max Verstappen wohl beide Möglichkeiten, zumindest eurer Meinung nach, offen. Ob er eben gewinnt und eingreift oder nicht gewinnt und nicht mehr eingreift oder gewinnt und nicht mehr eingreift. Dafür muss er aber erstmal gewinnen. Ja, ich denke, das ist klar. Und dafür müssten aber auch die McLaren wieder schwächeln. Und das ist das, was du, finde ich, auch richtig angedeutet hast. Es geht jetzt auch darum, wie McLaren das moderiert. Denn am Ende muss man festhalten, es sind ja 44 Punkte, die Max Verstappen noch auf Lando Norris aufholen muss. Und bis das mal der Fall ist, ja, bedeutet das ja auch, dass Lando Norris nochmal ausscheiden sollte oder eine Nuller schreiben sollte, also nicht in die Punkte kommen sollte. So, die Wahrscheinlichkeit, dass Max Verstappen da jetzt wirklich reindrückt, ist relativ gering. Die Frage ist, sind die beiden McLarens, und das schließt so ein bisschen an das an, was ich letzte Woche gesagt habe, dass McLaren mit den Papaya Rules vielleicht ein bisschen verhindert, dass die beiden Fahrer WM-Kampf lernen. Sind die sich jetzt so sicher in sich selber, dass denen solche Sachen wie in Baku nicht mehr passieren? Und insbesondere bei Piastri beginne ich langsam Zweifel zu haben. Ja, er kennt, das kam nämlich auch als Feedback, er kennt WM-Kampf in Anführungsstrichen durch die Formel 2 und Formel 3, wo er ja auch gewonnen hat. Das ist aber was anderes als die Formel 1. Auch wenn das stimmt, dass er diesem Druck schon durchaus anders standhalten könnte, aber warum macht er dann diese Fehler? An einem Wochenende, wo eigentlich ja kein Fehler notwendig war. Und das aufzuarbeiten und jetzt nicht in Singapur in dieselbe Falle zu tappen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Gleiche gilt für Lando Norris. Für ihn gilt es, fehlerfrei zu bleiben, weil er hat in Singapur, in Baku zu viele Fehler gemacht. Naja, und dann in Singapur eben auch Piastri zu schlagen, weil die 25 Punkte müssen auch weiter abgeknabbert werden. Das heißt, wir sind jetzt gerade in diesem Abstandsvakuum, so ein bisschen der DRS-Train in der Fahrer-WM. Die Frage ist jetzt nur, wer schafft es vielleicht trotz DRS von beiden, das Überholmanöver zu setzen? Und das sind so Geschichten, die am Wochenende auf jeden Fall geschrieben werden, und vielleicht eben auch die Geschichte von Max Verstappen. denn Max Verstappen kommt mit einer extrem breiten Brust und mit etwas, was ich glaube, die beiden McLaren-Fahrer jetzt nicht mehr so haben, nämlich Lockerheit. Er hat ja nichts zu verlieren. Wenn er da jetzt reinkommt, dann, das ist ja auch was ich letzte Woche gesagt habe, dann ist er in der besten Position. Weil erstens, er kennt WM-Kampf und zweitens, er muss sich nichts beweisen. Also klar, er könnte sich was beweisen wollen, wenn er diesen fünften Titel holt, ist das wahrscheinlich sein größter Titel, den er bisher geholt hat. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer als der 2021er Titel, wenn man in Retrospektive irgendwann draufschauen wird, weil er eben mit so einem Defizit daran kommt. Aber andererseits muss auch er erstmal daran. Ja? Und im Grunde steht und fällt es meiner Meinung nach damit, gewinnt er in Singapur oder gewinnt er nicht in Singapur. Weil danach kommen Rennen, da glaube ich, mit dem Momentum, was er aktuell hat, kann er wirklich ein Wörtchen mitreden. Aber es ist unglaublich wichtig, diese 25 Punkte jetzt zu holen, weil er eben auch noch Sprints kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Und weil er jetzt gerade, glaube ich, in der besten Position ist, McLaren mehr zu brechen. Also dieser kleine Anbruch bei McLaren ist quasi da, auch wenn das viele McLaren-Fans nicht wahrhaben wollen, aber dieser kleine Anbruch ist da. Und jetzt geht es darum, schlägt er quasi noch ein bisschen mehr da rein, damit eben dieser Bruch immer größer wird, bis irgendwann McLaren keine andere Chance mehr hat, als dem Druck nachzugeben und eine Entscheidung fällen zu müssen oder eben bei den Papaya-Rules zu beharren. Oder aber bewahrheitet es sich, dass Max Verstappen mit Singapur nicht gewinnen kann. Weil das ist ja auch so ein bisschen der Trugschluss. Die Leute sagen, Singapur ist nicht seine Strecke. Ich glaube, der ist zuletzt irgendwie Zweiter, Dritter, Vierter geworden oder sowas und einen Ausfall nach einer Kollision, Corona mal abgezogen. Das heißt, er hat eigentlich nur nicht gewonnen aus anderen Gründen. Ja? Und ich glaube schon, dass er Singapur prinzipiell kann. Ob er es dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser kann, eben weil er mit dieser breiten Brust kommt und mit diesem Wissen, na, ich kann jetzt hier ein bisschen zündeln und das große Feuer entfachen, bei mir selbst, bei meinem Team, aber auch bei McLaren. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende und gute Situation für Max Verstappen.
Definitiv. Also ein Vorteil hat er ja sowieso, dass er, hypothetisch gesprochen natürlich, aber dass er, wenn er in den WM-Kampf einsteigt, gegen zwei Teamkollegen fährt. Weil da hast du intern nochmal so viel Brandpotenzial, dass und die nehmen sich eben gegenseitig die Punkte weg, die ganze Saison schon. Ich glaube, wenn als Beispiel jetzt einfach einer von den beiden Fahrern mit einem definitiven Nummer-2-Teamkollegen fahren würde, bei der Leistung, die McLaren, das darf man jetzt auch bei diesem Bruch, den wir ja haben, da bin ich bei dir, aber man darf ja auch nicht vergessen, was McLaren diese Saison bisher geleistet hat. Und wenn die einen festen Nummer-1-Fahrer gehabt hätten, also einen Mika Häkkinen und einen David Coulthard, wie es früher war, dann, glaube ich, würden wir jetzt den Weltmeister schon krönen können. Aber sie nehmen sich jede Woche, und das war ja das, was für den WM-Kampf eigentlich immer so spannend war, WM-Kampf in Anführungszeichen, dass es immer diesen Schlagabtausch ging, dass wir jede Woche hier saßen und nicht wussten, Piastri, Norris, Norris, Piastri. Aber genau das hat es eben auch eigentlich erst möglich gemacht, dass Max Verstappen mit einem eigentlich desaströsen Saisonstart, mit einem absolut katastrophalen Jahr, zumindest noch in Reichweite ist, um diese WM mitzukämpfen. Und das könnte der große Vorteil von Max Verstappen sein. Du hast es angesprochen, er ist locker, er kann das locker sehen, weil er hat nichts zu verlieren. Er hat diesen WM-Titel bereits 4-mal geholt. Für Lando Norris und Oscar Piastri wäre es das erste Mal. Und es ist zumindest nicht ausgeschlossen, je nachdem, wie es in den kommenden Jahren läuft, dass vielleicht auch auf absehbare Zeit erstmal der Einzige bleibt. Und da ist der Druck nochmal viel, 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 viel höher. Und Max Verstappen, ich muss da jetzt gerade an so eine, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Film es ist, aber so eine Szene denken, das Gesetz des Dschungels, wenn der Löwe hungrig ist, dann frisst er. Und Max Verstappen ist ein Löwe. Und wenn der die Möglichkeit bekommt, da anzugreifen, dann wird er da sein. Und ich glaube, dann wird es auch für Piastri Norris ganz schwer. Aber es ist erstmal noch Hypothese. Und dieses Thema bei McLaren, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Ob man irgendwann an den Punkt kommt, weil ein Verstappen rankommt, dass man den einen auserkoren muss. Und was mir noch einfällt, Kevin, wir haben noch eine Strecke mit Mexiko, die könnte McLaren auch Schwierigkeiten bereiten. Wenn wir davon reden, dass McLaren vielleicht auch mal wirklich ein schlechteres Ergebnis holt, dann sehe ich da zum Beispiel Mexiko. Denn Mexiko ist ein bisschen wie Monza, ein bisschen wie Baku, lange, sehr, sehr lange gerade, dieser Top-Speed, der McLaren ja irgendwo doch immer fehlt. Und das wäre so eine potenzielle Strecke. Spinnen wir jetzt mal weiter. Verstappen gewinnt Singapur, dann geht es nach Austin und dann kommt Mexiko. Dann könnte es wirklich heiß werden. Also klar, nochmal, bevor jetzt alle aufs Dach springen und sagen, wir machen jetzt hier irgendwie ein Drama um was, was kein Thema ist. Das ist ein Müh. Aber wenn einer dieses Müh wirklich zur Weltmeisterschaft noch formen kann, dann wäre es nur Max Verstappen. Also ich bin da noch nicht sicher, dass, und ich war wirklich sicher, dass es passiert, aber ich bin mir noch nicht sicher, dass der Weltmeister zu 100% orange trägt. Vielleicht zu 90, aber nicht zu 100.
Wir haben vor einer Woche in Ausgabe Bock auf Baku, das war unsere Vorschau-Ausgabe auf das Rennen in Aserbaidschan, von Stefan eine Frage reinbekommen. Die wollte ich eigentlich letzte Woche schon bringen, aber die hat dann nicht so thematisch reingepasst. Jetzt passt sie, aber du hast es auch wieder angesprochen. Es könnte vielleicht der vorerst letzte Weltmeistertitel für Piastri oder Norris werden. Er fragt, wieso wird denn, wenn man über 2026 redet, McLaren verhältnismäßig stark außen vor gelassen? Auch die haben den Mercedes-Motor und aktuell auch das beste Aero-Paket. Und wieso sollte das 2026 nicht wieder machbar sein? Man redet über Alpine und gleichzeitig bei McLaren über die einmalige Chance, 25 Weltmeister zu werden. Das ist absolut keine Kritik an euch, sondern, finde ich, ist der gesamte O-Ton in der Formel 1. Denkt ihr, das liegt am aktuellen WM-Kampf oder auch klug gehandelt von McLaren? Also quasi, dass man dadurch, dass man diesen Fokus auf dieses Jahr hat, so ein bisschen für 2026 vernachlässigt wird. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ne? Denn auch ich habe mich dann auch nach der Frage hinterfragt, so Kevin, denkst du eigentlich auch so? Und irgendwie denke ich auch so. Ja, es ist wirklich vom Gefühl her, könnte es die erste und vorerst letzte Chance für Piastri und Norris sein, Weltmeister zu werden. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, wie Stefan das formuliert hat und wie ich das am klügsten beantworten kann. Ich glaube, vieles hängt davon ab, was macht das Mercedes-Werksteam auch, weil die werden mit dem Motor, also es ist ja so, dass viele sich sagen, der Mercedes-Motor wird super stark sein. Ich glaube, Mercedes wird auch nochmal aerodynamischen Schritt machen und sie haben damit George Russell, glaube ich, auch einen Fahrer, der ein bisschen über Piastri und Norris steht. Das heißt, der ist dann schon mal mit dabei. Was passiert wirklich bei den anderen Kundenteams von Mercedes, wenn die den nächsten Schritt machen, sei es Alpine, sei es Williams? Was passiert bei Ferrari? Auch das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ja, dann bist du ruckzuck in einem WM-Kampf mit 2, 3, 4 Teams. Dann bist du in einem WM-Kampf mit 2, 4, 6, 7, 8 Fahrern. Naja, und dann ist es unweit schwieriger als in einem WM-Kampf, wo nur du dich drin befindest oder der vom Team so gehandelt wird. Andererseits, das, was Stefan auch sagt am Ende, ist das klug gehandelt von McLaren, dass sie quasi so ein bisschen das Ablenkungsmanöver, das eigene Spielen so nach dem Motto, wiegt euch mal alle nicht in Sicherheit, wir sind hier nächstes Jahr auch noch da. Aber, und da hat Stefan recht, ich finde, in der gesamten Formel-1-Umgebung ist das so, wenn du verschiedene Artikel scannst, wenn du Podcasts hörst, wenn du Videos schaust, wenn Leute über 2026 reden, reden sie da wirklich verhältnismäßig wenig über McLaren. Finde ich eigentlich fast schon absurd.
Ja, einerseits glaube ich eben, dass es der Punkt ist, dass es in der Theorie vielleicht ein Stolperstein werden könnte, dass man jetzt eben 25 noch so im WM-Kampf ist. Man weiß zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, jetzt nicht, weil ich persönlich da Sympathien habe, aber bei einem Team, bei einem Kundenteam von Mercedes wie Alpine, dass die dieses Jahr nichts machen. Da läuft im Hintergrund schon alles auf 26. Das ist das Ding. McLaren ist aber noch im Hier und Jetzt und kann die erste Fahrerweltmeisterschaft seit Lewis Hamilton 2008 einfahren. Und das ist ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass du das nicht so verheiraten kannst, dass du nicht sagen kannst, einerseits vollen Fokus auf diese WM, auf der anderen Seite vollen Fokus auf 2026. Gerade Budget Cap, ne, die Personalstärke ist nicht mehr vielleicht auch so wie früher. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt vielleicht, man geht vielleicht ja nur davon aus, und das ist bei mir zumindest in meiner Denkweise, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass McLaren nächstes Jahr nicht dabei ist. Ich sage nur, sie sind jetzt dabei und sie können potenziell eben aber diesen Top-Status, den sie jetzt haben, der ist ja nicht automatisch mehr in einem neuen Reglement gegeben. Das heißt, sie sind jetzt on the top. Sie sind jetzt das beste Team der Formel 1 derzeit. Mit einem wirklich guten Auto. Ja, wir haben jetzt eine kleine Delle drin, aber wenn wir diese ganze Saison nehmen und auch die letzte Saison mit einem Top-Auto in einem Peak, was wir lange nicht mehr hatten in diesem Team und eins lehrt uns die Geschichte ja in der Formel 1, dass Reglementänderungen immer bedeuten, dass sich alles neu durchmischt. Und daher ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht ganz so hoch, dass es unbedingt dann eben wieder McLaren sein wird, weil die sind jetzt on peak, die haben noch eigene Baustellen im Team, vielleicht auch die größten, einfach weil sie auch diesen WM-Kampf moderieren müssen. Und die Konkurrenz, Mercedes, da wird immer den Vorteil haben, sie bauen den Motor. Also da braucht mir keiner irgendwie erzählen in der Formel 1, das mit dem Motor, das ist ein Vorteil. Die können genau ihr Auto so bauen. Irgendwann wird man bei McLaren, Alpine und Williams dann sagen, so sieht der Motor aus, so könnt ihr bauen. Aber die haben natürlich einen Vorteil, das ist einfach so. Ob sie den aerodynamisch ummünzen können, sie haben sich auch in den letzten Jahren mal vergriffen. Wir erinnern uns an die zerbeulte Cola-Dose. Aber die haben natürlich so, dass man das im Kopf hat. Und ich glaube, das ist der Punkt. Man hat McLaren einfach jetzt nicht unbedingt im Kopf, als es geht so weiter. Es wird jetzt eine große Aufgabe, wieder um eine WM zu kämpfen. Es wird nicht mehr so leicht werden, weil dem Vernehmen nach eben vielleicht mehr Teams mitmischen können. Oder vielleicht einfach ein Team wieder so durch die Decke schießt, dass es für alle anderen gar nicht das Thema sein wird. Und das ist der Punkt. Also ich würde jetzt nicht vorab sagen, McLaren hat da keine Schnitte mehr oder es ist definitiv keine Chance mehr für Norris oder Piastri. Aber bei denen ist halt auch die Fallhöhe am höchsten. Ne? Und es wird sich jetzt Konkurrenz auftun, es wird undurchsichtig. Es wird vielleicht ja auch am Anfang ein Tohuwabohu geben mit Ausfällen. Ich erinnere mich noch an die erste Testfahrt, ich glaube in Jerez war es, von den Hybridmotoren. Das war ja damals auch problematisch. Und also es sind so viele Fragezeichen, dass es einfach schwer ist, nochmal an diese Erfolge anzuknüpfen. Deshalb muss McLaren auch zu Teilen jetzt im Hier und Jetzt sein.
Konkurrenz, die könnte es ja auch am Wochenende geben in Singapur, denn es ist Ferrari, Mercedes. Wer wird sich von den beiden aufschwingen? Also in den letzten Jahren war ja, also Mercedes und Ferrari fühlen sich eigentlich beide in Singapur recht wohl. Das Problem für Mercedes ist die Hitze. Das ist immer noch ein Problem und das ist natürlich wiederum das, was die in Singapur echt einen reinhaut, ist, dass es so warm ist, dass es so heiß ist. Ferrari war 2023 das einzige Team, was in Singapur gewinnen konnte. In der Saison, als Red Bull eigentlich alles wegdominiert hat, war es Carlos Sainz, der das geschafft hat. Das war auch ein taktisch geprägter Sieg durch den Einsatz von DRS beziehungsweise das Nutzen des DRS-Effekts, um die Konkurrenz fernzuhalten. Aber in Singapur wurden auch schon große Ferrari-Erfolge gefeiert. Ja, und das mit großem Feuerwerk und großen Fotos, wie zum Beispiel von Sebastian Vettel, der seinen letzten Sieg dort geholt hat, glaube ich, war das für Ferrari vor einigen Jahren, als er das Lenkrad in die Höhe gereckt hat und nochmal gezeigt hat, hier, ich bin Ferrari. Joa, tragisch, dass natürlich bei Lewis Hamiltons Hund Roscoe gerade gesundheitlich echt, das weiß ich als Hundehalter selber, wenn der Hund Probleme hat, dann nimmt einen das sehr, sehr mit. Und wir wünschen Roscoe, Lewis Hamilton nur das Beste, hoffen, dass es ihn wenig beeinträchtigt. Er hat schon einen Test abgesagt. Ich bin mir sicher, er wird in Singapur sein. Da ist er Profi und wird das durchziehen. Aber ja, das ist natürlich für ihn nochmal ein emotionaler, herber Schlag mehr, den er jetzt einstecken muss in einem eh schon schwierigen Jahr für ihn und Charles Leclerc. Wir erinnern uns an das kleine Team-Order-Spektakel in Baku, was Ferrari da wieder abgezogen hat. Naja, wem traust du an diesem Wochenende eher den Schritt zu, vielleicht dazwischen zu stoßen, vielleicht ein Sensationspodium zu holen, wenn man bedenkt, dass jetzt Max Verstappen im großen Momentum ist, McLaren eher als Favorit reingeht? Wieder ein George Russell, ein Charles Leclerc, was ist da so dein Gefühl?
Tatsächlich wäre es eher Mercedes, also George Russell, der Maximizer irgendwo der Formel 1 dieses Jahr, und ich lass mich da gern eines Besseren belehren, aber ich sehe Ferrari in dieser Saison wirklich nicht mehr als gefährlich für die Konkurrenz an. Ich glaube, es ist eben sehr, sehr viel Unruhe im Team. Lewis Hamilton jetzt, und da steige ich auch nochmal mit ein, auch als Hundehalter, absolut ganz, ganz traurige Situation für ihn, und die kann einen dann auch nicht kalt lassen. Und ich glaube, das wird auch sein Wochenende wahrscheinlich, der wird im Kopf nicht wirklich da sein können, verständlicherweise. Und ja, es ist einfach zu sehr durcheinander. Auch ein Charles Leclerc, der ja immer dieses Auto nochmal übers Limit drehen kann, aber auch der wirkt auf mich langsam so ein bisschen, als ob er für dieses Jahr ja, so ein bisschen der den Haken schon dran gemacht hat. Und jetzt würde ich einmal so ein klein bisschen springen, Kevin, aber wo wir gerade bei Ferrari sind, es ist auch so ein Team, wo man bisher noch keine, also zumindest ich nicht, vielleicht du bist ja noch mal mehr drin in der Materie, wo ich noch kein positives Wasserstandszeichen irgendwo für 2026 gehört habe. Bisher Ingenieure verloren. Man hat gehört, Ferrari setzt sich sehr dafür ein, ein anderes Motorenreglement noch zu installieren oder zeitweise zeitnah wieder zu installieren. Ich habe noch nichts gehört, so wie in den letzten Jahren, wo, wenn aus Maranello quasi roter Rauch aufstieg und man so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt kommt der Papst. Ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwie was, Hoffnung vielleicht auch echt für die Ferrari-Fans?
Hey, ich weiß nicht, ob ihr diesen etwas obskuren Auftritt von John Elkann bei Papst, wie heißt der eigentlich, der neue Papst? Oh je.
Jetzt. Leo.
Leo.
Wie Lionel Messi.
Sorry. Bin kein Katholik. Sollte man aber trotzdem wissen. Ich schneide das aber nicht raus. Die Inkompetenz, die lassen wir drin. Also wirklich ein ganz, ganz stocksteifer Auftritt. Und genauso ist Ferrari aktuell auch. Und du hast recht, es gibt für 2026, gibt es von vielen Teams so ein bisschen was, was man hört, aber von Ferrari hört man nichts. Also von Ferrari hört man, vielleicht ist es auch bewusst, weil man aus dem letzten Jahr gelernt hat, als man dachte, jo, Auto passt, Fahrer passen, jetzt greifen die an, ja, Pustekuchen. Vielleicht machen die jetzt bewusst einen auf, wir halten alles zurück und dann schauen wir mal, was wird. Ne? Was wird, wenn wir da reinkommen in die Saison 2026. Aber du hast einen Punkt. Also es ist nichts, was wir von Ferrari wissen. Wir wissen nicht, wie der Motor läuft. Wir wissen nicht, wie das Auto aussieht. Also aussieht sowieso nicht. Aber inwiefern da auch mit den abgewanderten Ingenieuren geplant wurde, um das Auto aufzubauen. No info.
Ja, und das ist so ein Ding, was mich halt irgendwo... Ich weiß nicht, und auch die... Es war ja sonst immer... Ich kann mich noch dran erinnern, wann war noch mal Kevin... Ich glaube, 20 war das, wo Ferrari quasi mit dem gedrosselten Motor gefahren ist, ne? Oder 21.
Ja. 21, glaube ich.
Genau. Ja. Und da gab es ja diesen Funkspruch an Charles Leclerc, nächstes Jahr wird unser Jahr. Und es genau. Fing ja auch tatsächlich so an, wenn wir uns zurückerinnern, 2022. Aber diese Kampfmentalität, diese Positivität nach vorne, die auch ein Charles Leclerc immer mitgetragen hat. Das muss man immer sagen. Charles Leclerc hat sich immer in Dienst des Teams gestellt, hat eingesteckt, hat eben ein Jahr diesen Krücken-Ferrari da im Endeffekt gefahren, in dem Wissen, da kommt was. Und genau das, vielleicht ist es auch nur meine Einbildung und vielleicht knallen die nächstes Jahr ein Auto da auf die Strecke, der alles zerlegt. Aber dieses Ganze, was die letzten Jahre irgendwie das immer am Leben gehalten hat, auch diesen Mythos Ferrari, ein Charles Leclerc, die Teamchefs, die gesagt haben, wir sind dran, weil hier passiert was. Genau das stagniert gerade. Wir sind an dem Punkt, wo bei Ferrari irgendwie gefühlt nichts nach vorne geht, weil all die Versprechen, die man an sich und auch an die Fans gemacht hat, einfach sich einhalten und man auf der Stelle trampelt, man kommt nicht weiter, die Ergebnisse werden nicht besser und ja, also jede Hoffnung verpufft und es könnte einerseits sein, wie du sagst, dass man bewusst vielleicht einfach die Gegner im Trüben fischen lässt oder man hat nichts. Und ja.
Jetzt glaube ich, dass in Singapur Ferrari stärker sein wird als Mercedes, weil eben die Hitze Mercedes nicht gut tun wird. Also das wird ein Faktor sein bei denen, der unweigerlich zu Problemen führen wird. Der Vorteil auch da, ähnlich wie bei Max Verstappen und Red Bull. Auch wenn das Auto eigentlich nicht so auf dem Level ist, wo man denkt, da sitzt ein Fahrer drin, der kann das Ding bewegen und zwar ein bisschen über die Gebühr bewegen. Und das ist George Russell, ja, der mit diesen wirklich krassen gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein sensationelles Ergebnis in Baku eingefahren hat. Dem traue ich das auch in Singapur zu. Trotzdem glaube ich, dass eher Ferrari vor Mercedes sein wird. Ich glaube, dass Charles Leclerc ein gutes Wochenende haben wird, weil das ist eine Strecke, die mag er. Das ist eine Strecke, die liegt ihm. Das ist so eine Strecke, da kann er sich richtig austoben. Das ist wieder bei dem Thema, ne, über das Limit hinausfahren. Wirklich nochmal ein bisschen was extra rauspressen aus dieser Blutorange, die dieser Ferrari ist. Ja, die Frage ist aber, ne, übertreibt er es da auch? Und das Risiko besteht dann auch. Ne, wenn er Blut leckt und wenn er merkt, hey, das geht, ich kann und kann noch ein bisschen mehr und dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber ich glaube eher Ferrari vor Mercedes, werde ich dann später auch in meinen Tipps so widerspiegeln. Und wenn wir noch einen Blick aufs Mittelfeld werfen, auf alles das, was dahinter passiert, Racing Bulls, Haas, Aston Martin, Williams, die jetzt auch stark waren in Baku mit dem Podium von Carlos Sainz, natürlich auch einen tollen Erfolg gefeiert haben. Ich habe das Gefühl, da wird es wieder so ein bisschen wie beim Kniffelspiel. Ne? Du wirfst alle Würfel in den Becher und am Ende musst du doch bei Chance aufschreiben, weil es für die große Straße nicht reicht. Ne? Und so ein bisschen, finde ich, ist dieses Mittelfeld derzeit. Es ist ein großes Kniffelspiel und es kann alles passieren. Du kannst mit einem Wurf plötzlich ein richtig großes Ergebnis landen oder aber du hängst wieder 2-3 Rennwochen hinten hinterher und keiner weiß, wie das denn jetzt passieren konnte. Und ich denke, genauso dieses Gewürfel haben wir schon wieder in Singapur vor uns. Ne? Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, eines dieser Mittelfeldteams, das ist jetzt ganz sicher Best of the Rest quasi und wird sich in diese Position auch hieven, weil plötzlich ist ein Fernando Alonso auch noch mit dabei, ein Lance Stroll erwischt einen richtig guten Tag. Also es ist alles gegeben, dass wieder alles möglich ist. Ja, es ist wirklich, es tut mir ja fast leid, das so zu sagen, ja, aber es ist nicht anders zu sagen. Dieses Mittelfeld in der Formel 1 macht so viel Spaß, weil es immer ein buntes Würfeln ist und keiner weiß, ob jemand einen Kniffel wirft und die 50 Punkte einsammelt oder am Ende doch eben nur die 15 Punkte bei Chance aufgeschrieben werden müssen, weil sonst nichts geht.
Außer der blau-pinke Würfel, der fällt immer vom Tisch, Kevin.
Der ist ja auf dem Tisch oder auf die Kante, muss neu gewürfelt werden und dann wieder vom Tisch.
Ja, ja, Mittelfeld ist natürlich, wie du schon sagst, es ist komplett unvorhersehbar, untippbar, möchte ich fast sagen, aber ultra, ultra spannend. Ich glaube tatsächlich, Kevin, dass Pierre Gasly an diesem Wochenende in Singapur eine Rolle spielen könnte. Wäre auch ein bisschen nostalgisch,
dieser Ort. War irgendwas in deinem Energy Drink heute oder was? Oder wie?
Also ist da irgendwie Nein, ich glaube, Pierre Gasly ist ja dafür bekannt, dass er ja mal den einen oder anderen Moment mal rausziehen kann in der Qualifikation. Eine tolle Runde. Und ich glaube, Singapur, das ist eine Renault-Strecke, das wissen wir. Singapur ist eine Renault-Strecke, da hat Fernando Alonso selbst den Renault zum Sieg geführt und warum sollte Pierre Gasly da nicht zumindest ein Pünktchen entführen? Und es ist die große Heimkehr an den Kommandostand, an dem er die Formel 1 ja mehr oder weniger vorgeführt hat, nämlich Flavio Briatore wird das erste Mal, glaube ich, wieder in Singapur sein, zumindest am Kommandostand.
Ja.
Und wer weiß, was dieser Fuchs für uns bei parat hat.
Ne? Okay, also denkst du wirklich, Gasly wird die große Überraschung des Wochenendes?
Im Mittelfeld, glaube ich, ja, ist jetzt, wie gesagt, eine reine Bauchvermutung von mir, aber Gasly könnte ich mir vorstellen, könnte entgegen der restlichen Saison vielleicht nochmal einen Achtungserfolg für Alpine holen, nochmal ein Pünktchen oder zwei.
Okay, und wen siehst du noch so im Mittelfeld gut performen am Wochenende? Weil, guck mal, es gibt ja einige, die haben so ein bisschen Bringschuld jetzt, ne? Isaac Hatcher.
Ja.
Auch gegen Teamkollege Liam Lawson, der plötzlich ziemlich stark auffährt und auch Yuki Tsunoda, der plötzlich merkt, oh, mit dem Auto geht doch was, mit dem Red Bull. Dann hast du Alex Albon, der letztes Jahr in Singapur keinen guten Tag hatte, als er mit Franco Colapinto ein sehr hartes Duell beim Start hatte zum Beispiel und da sehr, sehr sauer drüber war. Und jetzt kommt ein Carlos Sainz, der stärker wird und ihm den Rang ablaufen will. Also auch da haben wir eine teaminterne Story. Haas ist so ein bisschen, steht so zwischen den Stühlen, muss man sagen. Ich finde, die sind sich beide relativ ähnlich, Berman und Ocon. Also da nimmt keiner dem anderen irgendwie was. Du hast einen Fernando Alonso, der jedes Wochenende irgendwas reißen kann plötzlich und wieder da ist und keiner weiß, wie das passieren konnte. Ich weiß nicht, wen ich jetzt noch vergessen habe aus diesem ganzen Pulk an Fahrern, die Möglichkeit haben, in die Punkteränge zu fahren, aber wir kommen jetzt auch so ein bisschen in die Crunch-Time für Verträge bei den Red Bull-Fahrern, wir kommen aber auch in die Crunch-Time des Momentums und des Aufzeigens. Hey, pass auf, das Team lebt noch, das Team kann noch. Ja? Bis zum Saisonende wollen wir noch ein paar gute Punkte einfahren, wollen noch mal ein bisschen klettern in der Konstrukteursweltmeisterschaft, um mehr Geld zu bekommen oder aber eben nicht, um mehr Entwicklungszeit zu kriegen. Also auch das ist ja auch noch ein Thema mit dem Handicap-System. Ich wage mich nicht an diese Prognose ran an diesem Wochenende, weil ich das Gefühl habe, egal welche Prognose wir machen, es ist wie die Wettervorhersage, sie wird nicht stimmen.
Richtig, ja, ich würde jetzt noch zwei Namen reinwerfen, weil er einfach immer bei Fahrerkursen brillieren kann, Fernando Alonso, und wenn mich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt komplett vertue und blamiere, aber ich meine, letztes Jahr war doch das Rennen, wo Liam Lawson mit, vielleicht sogar das erste Mal im Racing Bull saß und da Tsunoda geschlagen hat. Ich glaube, es war Singapur. Liam Lawson, letzte Woche Top-Leistung in Baku und ich glaube, der könnte auch nochmal für ein bisschen Furore sorgen. Ich glaube, er ist jetzt gerade im Momentum, er ist gerade in dem Moment, wo für ihn ein bisschen was geht, wo ihm vielleicht auch ein bisschen mehr das Glück wieder zufliegt. Also ich sag mal, Pierre Gasly, Fernando Alonso und Liam Lawson, das sind so meine drei, einfach aus meinem Bauch heraus, drei Geheimfavoriten fürs Wochenende.
Letztes Jahr in Singapur muss ich dich leider enttäuschen, das war das letzte Rennen von Daniel Ricciardo.
Aber war es tatsächlich
so? Noch, ja, genau. Danach ist Lawson quasi erst ins Auto reingekommen. Aber
oder war der nicht vorletztes Jahr noch schon mal irgendwie wegen dem, war das der Handbruch?
Das kann 2023 gewesen sein. Das schaue ich mal eben ganz kurz nach. Da haben wir natürlich hier
das die ist so eine Kevin-Datenbank
anzapfen. Die RTL-Datenbank. Singapur-Rennen 2023. Da haben wir Lawson auf der 9 im Alpha Tauri. Und Yuki Tsunoda hat einen Plattfuß. Ist gar nicht erst ins Ziel gekommen. Also de facto hat er ihn geschlagen.
Das war der Punkt. Ich glaube, da hat er ja, wie gesagt, gepunktet sogar, ne? In Singapur.
Ja, Platz 9.
Ja. Das habe ich noch im Kopf gehabt.
Und stimmt, ich erinnere mich daran, dass er ein wirklich starkes Wochenende hatte an dem Wochenende und sich sehr wohl gefühlt hat. Und ich glaube, wenn Liam Lawson sich wohl fühlt, dann ist er gefährlich. Dann ist er auch gefährlich für einen Isaac Hadjar, weil Liam Lawson ist da ja auch relativ kaltblütig, ne? Wenn es darum geht, auch die Gegner zu erlegen, sagen wir einfach mal. Ja, guter Call, Liam Lawson. Also ich würde sagen, Lawson over Hadjar, also Lawson besser als Hadjar am Wochenende. Okay, jetzt mache ich es doch mit der Prognose, komm, ist doch egal, dafür hört ihr diesen Kram hier noch. Ja. Also Lawson over Hadjar, ja. Alonso in den Punkten, ja. Würde ich auch mitgehen. Sainz schlägt Albon nochmal.
Ja, doch, würde ich auch sagen.
Kommt auch in die Punkte.
Der hat letztes Jahr gewonnen, ne? Also
ja.
Nicht auch Singapur.
Vorletztes Jahr, 2023. Ja, letztes Jahr, hat der letzte auch gewonnen?
Pardon, 23, in dem Red Bull Jahr, ja.
Und kann man noch was Verwegenes? Haben wir noch irgendwas Verwegenes, was man sagen kann? Ocon schnupft an diesem Wochenende Bärmen auf. Weil das ist auch wieder so eine Strecke, so ein Ocon, der beißt sich da rein. Ich glaube, ja, Ocon schlägt Bärmen an diesem Wochenende deutlicher. Deutlicher als eigentlich sonst. Ja, das machen wir so. Oder?
Ich bin jetzt einfach mal widerlich und ich sage nein, Bärmen schlägt Ocon.
Okay, Dennis.
Ja, aber bei Bärmen so Stadtkurse, so Saudi-Arabien und so lag. Ich lag ja, einfach mal Bärmen. Okay. Ja, ist jetzt
ja,
so.
Komm.
Ne? Ja, komm. Ein bisschen für die Spannung.
Ja, ist gut. Schreibt uns mal eure Meinung. Schreibt uns unsere Meinung.
Ja, bitte.
Schreibt uns eure Meinung über unsere Social-Media-Kanäle, über unseren YouTube-Kanal auch. Ja, also da auch gerne mal rein abonnieren. Auf YouTube findet ihr Starting Grid auch. Auch den Link haben wir in der Episodenbeschreibung für euch verzeichnet. Da gerne mal abonnieren, den Kanal auch mit der Glocke betätigen und dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr, wenn wir die Ausgaben von Starting Grid auch als Video hochladen, immer mittwochs, jetzt am Abend. Ja, also auf vielfachen Wunsch. Am Abend Starting Grid könnt ihr dann zum Einschlafen oder zum Zocken oder zum was auch immer euch gönnen und dann auch unsere feinen Gesichter obendrauf. Und,
denn ja. Nachts sind alle Katzen grau, Kevin.
Ja, so ist es. Und wir tippen jetzt natürlich noch, ne? kicktipp.de/MS Starting Grid MSP 1, 2 und 3. Gruppe 3, da könnt ihr immer noch rein, wenn ihr möchtet, ja, ein bisschen zum Spaß tippen. Und bitte, ne, an alle, die wirklich noch Möglichkeit haben, oben anzugreifen, sowohl beim Tippspiel als auch bei F1 Fantasy, vergesst nicht, eure Tipps abzugeben, vergesst nicht, eure Teams aufzustellen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Macht's nicht wie Dennis.
Macht's nicht wie Dennis. Das ist Dennis, er vergisst immer zu tippen. Sei nicht wie Dennis.
Aber hier tippen wir immer. Hier vergessen wir es nie. Ne? Hier macht es auch am meisten Spaß, weil wir tippen.
Habe ich es nicht letzte Woche, als ich moderiert habe, vergessen? Nee, das waren die Ergebnisse. Ne?
Das waren die Ergebnisse. Aber du darfst jetzt das erste tippen. Ne? Die ersten drei, Pole Position, Platz 10 und letzter.
Gut, ich sage, Oscar Piastri gewinnt und holt die Pole vor Max Verstappen und George Russell. Ich glaube, Lando Norris hat dieses Wochenende das... Pech zwischen den beiden Orangenen. Zehnter wird Pierre Gasly. Jetzt ziehe ich es auch durch. Und der letzte gewertete Fahrer wird sein werter Teamkollege Franco Colapinto.
Ja, ist der neue Nicolas Latifi geworden, ne?
Ja.
Müssen wir irgendwie dahin tippen. Der Arme. Sage ich aber auch, Colapinto wird letzter. Ich sage, weil ich diesen Dreikampf um die WM will und ja auch so ein bisschen dem folgen möchte, was ich letzte Woche gesagt habe, und sonst wird es ja auch langweilig werden. Die Pole Position holt Charles Leclerc. Siegen wird aber Max Verstappen vor Charles Leclerc und Lando Norris. Ich glaube, Piastri schreibt nochmal eine Nuller. Ob ausscheiden oder ob nicht in die Punkte kommen. Ich glaube, da kriegen wir jetzt nochmal so mal richtig so ein bisschen Druck rein auf den Kessel oder Druck auf den Kessel. Zehnter wird Yuki Tsunoda und letzter, habe ich ja gesagt, wird Franco Colapinto. Also, das sind unsere Tipps. Ich habe richtig Bock aufs Wochenende. Ich muss wirklich sagen, ich bin nicht der größte Singapur-Fan, auch mit dem Umbau nicht. Es ist nicht meine Lieblingsstrecke. Ich fahre sie ungern auf der Konsole. Ich bin nicht der allergrößte Singapur-Fan. Ich weiß aber, viele von euch sind es. Und damit ihr keine Session verpasst, noch hier der Zeitenservice am Freitag. Das erste Freitraining um 11.30 Uhr deutscher Zeit, das zweite Freitraining um 15 Uhr, das dritte Freitraining um 11.30 Uhr am Samstag, das Qualifying um 15 Uhr am Samstag und das Rennen dann am Sonntag zur besten Formel 1 Sendezeit um 14 Uhr. Ja, da werden Erinnerungen wach. Das noch als letzten Jingle obendrauf. Und Dennis, vielen Dank für diese Ausgabe heute. Ja, es hat mir Spaß gemacht und ich bin heiß aufs Wochenende. Ich weiß gar nicht, ich muss diese ganze blöde Woche jetzt noch rumbekommen, damit wir ab Freitag endlich wieder Formel 1 gucken können und dann nächste Woche hier über den großen Preis von Singapur sprechen werden.
Absolut. Ich bin ultra, ultra gespannt, wie es wird. Und unsere ganzen kleinen Theorien und Fragezeichen, die wir haben, vielleicht lösen sie sich ein Stück weit auf. Deshalb auch danke an dich, Kevin, und von meiner Seite aus auch liebe Grüße an alle und eine traumhaft schöne Woche.
Das wünsche ich euch auch. Und bis nächste Woche Montag, wenn es wieder heißt Starting Grid, der Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.